Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Radio Tour, der tägliche Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Wir haben natürlich heute auch wieder die Vuelta, die 11. Etappe, in den Mittelpunkt unserer Sendung gestellt. Aber aus aktuellem Anlass schauen wir zunächst mal zur Tour of Britain. Da hat nämlich André Greipel gestern auf der 4. Etappe wieder zugeschlagen. Bei uns ist unser Experte Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
André Greipel, der hat ja nicht nur die 4. Etappe gewonnen, sondern auch ja in seiner Karriere eine neue Marke aufgestellt.
Ganz genau, es war sein 155. Profisieg. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Anzahl, muss ich sagen. Hat jetzt schon seinen 2. Etappensieg hier gefeiert und ich habe es auch beim 1. Sieg, den wir am Montag Revue passieren lassen haben, schon angesprochen. Die Konkurrenz ist sehr, sehr gut mit Fernando Gaviria und auch seinem Nachfolger bei Lotto Soudal mit Caleb Ewan. Gleich zwei sehr, sehr starke Sprinter dabei, die allerdings jetzt auf der 4. Etappe nicht so richtig ins Geschehen eingreifen konnten und eher unter ferner Liefen ins Ziel kamen. Für Greipel ist das natürlich vollkommen egal. Er freut sich über seinen 2. Sieg bei dieser Rundfahrt und generell, ich glaube, es ist der 9. Sieg in dieser Saison. Das sind wirklich gute Zahlen und ich denke, er zeigt auch allen gerade nochmal, dass er keineswegs zu den Fahrern gehören, die auf den auf dem Abstellgleis stehen, sondern er will dann auch, denke ich, mit Fortuneo, wo er ja nach der Saison hinwechselt, dann in der nächsten Saison weiter erfolgreich sein und da hat er sich gut angemeldet. Vielleicht noch kurze Anmerkung, mit Rick Zabel ist als 4. gleich ein 2. Deutscher in die Top 5 gefahren auf der 4. Etappe der Tour of Britain. Also ein gutes deutsches Ergebnis und wie gesagt, André Greipel jetzt mit 155 Siegen und ich bin mir sicher, die 160, die schafft er in seiner Karriere auch noch.
Allerdings vielleicht jetzt nicht den nächsten Sieg auf der 5. Etappe. Da geht's nämlich in ein Mannschaftszeitfahren über 14 Kilometer. Mal gucken, wer sich dann dort behaupten kann. Vielleicht klappt's ja auch für sein Team dann dort. Aber Mannschaftszeitfahren, das ist auch ein gutes Stichwort. Das bringt uns nämlich zur 11. Etappe beziehungsweise zum Sieger der 11. Etappe bei der Vuelta. Die hat sich gestern der Italiener Alessandro De Marchi von BMC gesichert. Und das war ein Sieg nach 3 Jahren Durststrecke. Zwischendurch hatte er zwar Siege eingefahren, aber die eben alle in Mannschaftszeitfahren mit seinem Team vom BMC. Gestern gab es einen Einzelsieg und auch der hatte eine ganz besondere Geschichte. Er war nämlich am Jahrestag seines letzten Einzelsieges bei der Vuelta gefallen.
Ganz genau, ist mir bei der Recherche für den Rennbericht gestern aufgefallen, dass da tatsächlich auf den Tag genau 3 Jahre zwischen dem letzten Sieg und dem gestrigen Etappensieg von Alessandro De Marchi liegen. Zusätzlich kommt noch dazu, dass auch der letzte Sieg ein Sieg als Solist war. Also ein paar Parallelen und eine ganz lustige Geschichte, wobei er gestern, und das hat er selber gesagt, zwischendurch sehr, sehr gezweifelt hat, aber gesagt hat, ich muss jetzt einfach weitermachen und irgendwann kommt dieses Sieggefühl dann auch mal wieder. Und das kam dann auch so. Es war verdient, denn er hat viel gearbeitet. Es gab von Beginn an viele Attacken aus der Gruppe und die Gruppe stand erst nach 100 Kilometern. Das war auch sehr besonders, denn das Rennen wurde dadurch sehr, sehr schnell. Man hat eben diese 100 Kilometer in nur ein bisschen mehr als 2 Stunden zurückgelegt, was schon ein ordentliches Tempo ist und was auch daran lag, dass eben jeder irgendwie Fahrer in die Gruppe bringen wollte.
207 Kilometer insgesamt diese gestrige Etappe, der längste Abschnitt der Vuelta 2018, ja, und wie ging es dann weiter? Alle wollten Fahrer mit vorne reinbringen, es gab viele Attacken. Wann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt?
Ja, wie gesagt, nach 100 Kilometern lief es dann doch mal ganz gut. Eine Gruppe, in der unter anderem Thibaut Pinot, Bauke Mollema und Sergio Henao vertreten waren, konnte sich dann absetzen. Es wäre auch, glaube ich, kaum möglich gewesen, noch viel länger das Feld oder vom Feld aus so eine Gruppe zu verhindern. Es gab aber auch aus dieser Gruppe dann viele Attacken. Also das war keine harmonische 19-Mann starke Gruppe, sondern jeder wollte dort seine eigenen Interessen verfolgen. Keiner kam so richtig weg. Erst 25 Kilometer von dem Ziel gab es dann eine Attacke von Nicolas Roach, dem Teamkollegen von De Marchi und Johan Restrepo von Katjuscha Alpecin, die sich ein bisschen absetzen konnten. De Marchi ist dann vorgefahren aus der Verfolgergruppe, konnte dann aber auch gleich vorbeifahren. Restrepo ist nochmal rangefahren, ein paar Kilometer später und so sind die beiden dann mit relativ schnell wachsendem Vorsprung auf die letzten Kilometer gegangen und es stand früh fest, dass der Sieger wohl nur aus dieser Gruppe kommen kann, auch weil die Verfolger sich nicht einig einig waren. Thibaut Pinot wurde irgendwie komplett die Tempoarbeit überlassen, was vielleicht verständlich wäre, wenn nur noch Fahrer von BMC und Katjuscha dabei gewesen wären, aber die Gruppe war ja immer noch relativ groß. 9, 10 Fahrer waren da immer noch dabei und die haben Thibaut Pinot alles überlassen. So kann man dann natürlich nicht mehr vorfahren. Und De Marchi hat dann am letzten kleinen Anstieg so 4 Kilometer vor dem Ziel nochmal das Tempo angezogen und hat dort Restrepo stehen lassen, der als Zweiter dann ins Ziel kam. Auch er eine gute Leistung. Er ist erst 23 Jahre jung, also durchaus Potenzial angedeutet. Und für De Marchi, der hat gesagt, ja, die Attacke war eigentlich so ein bisschen Risiko, weil ich auch keine guten Beine hatte, aber das Risiko musste ich gehen, denn im Sprint hätte ich verloren. Jetzt hat er gewonnen, erster Saisonsieg, und die anderen Geschichten hast du ja schon erzählt. Also genau 3 Jahre nach seinem letzten Sieg feiert er jetzt wieder einen starken Sieg, und ja, das ist ihm auch durchaus zu gönnen, gerade mit der Vorgeschichte.
Wie hat sich das Ergebnis der gestrigen Etappe auf das Gesamtklassement ausgewirkt?
Ja, es gab dann nochmal den Versuch, in der Favoritengruppe das Tempo ein bisschen hochzuhalten. Angeleiert wurde das von Education First Rapid Cannondale, die das Tempo schnell gemacht haben. Da hat sich nicht viel verändert. Der Einzige, der ein bisschen Zeit verloren hat, war Emanuel Buchmann, der mit 8 Sekunden Rückstand auf die große Favoritengruppe ins Ziel gekommen ist. Das bedeutet, dass er immer noch gut dabei ist. Sechster in der Gesamtwertung mit 24 Sekunden Rückstand auf den, der weiterhin führt. Das ist Simon Yates, eine Sekunde vor Alejandro Valverde, 14 Sekunden vor Nairo Quintana, dann kommen Jon Izagirre, Toni Gallopin und eben Emanuel Buchmann. Weiterhin ist zwischen den ersten 10 liegen 47 Sekunden, also wir sind noch weit weg von einer Vorentscheidung oder zumindest auch einer Tendenz zu sprechen. Dass Emanuel Buchmann bei so kurzen Hügeln nicht gut mit rüberkommt, das ist auch klar. Bei ihm kommt es dann gerade am Wochenende darauf an, bei den Bergetappen gut mit rüberzukommen. Also es ist nichts verloren, das war ein kleiner Schwächer, aber 8 Sekunden, das ist jetzt wirklich nicht die Welt, und die kann er auch locker wieder aufholen.
Also das rote Trikot des Führenden bei Simon Yates, das Sprintwertungstrikot, das hat sich Alejandro Valverde gestern zurückgeholt, Peter Sagan wieder überflügelt in dieser Wertung, und das Bergtrikot, das hat auch weiter Luis Angel Mate von Cofidis inne. Ja, wir gucken auf das Profil der heutigen Etappe, der 12. Etappe. Über 181 Kilometer wird das Rennen ausgetragen. Was gibt's zum Profil zu sagen, Lukas?
Ja, es gibt wieder, also es ist kein besonders schweres Profil, es geht leicht berghoch nach dem Start, dann gibt es eine Abfahrt und dann wartet gleich nach wenigen Kilometern schon die erste Bergwertung, ist aber nur eine der dritten Kategorie, dann bleibt es weiter flach bis wellig, dann gibt es nochmal einen ähnlichen Anstieg auch der dritten Kategorie, und danach wird es allerdings, obwohl keine kategorisierten Anstiege mehr warten, weiterhin relativ hügelig. Gerade hinten raus gibt es so 3 kurze, aber direkt aufeinanderfolgende Anstiege, die so ein bisschen an die Cipressa bei Mailand Sanremo erinnern, und von dem letzten dieser 3 kleinen Huckel geht es dann per Abfahrt ins Ziel. Könnte was für die Ausreißer sein, könnte aber auch was für Fahrer, für Peter Sagan, Alejandro Valverde, Kwiatkowski, vielleicht aber sogar auch für Elia Viviani sein, je nachdem wie schnell das Tempo ist. Es bietet auf jeden Fall wieder ein interessantes Grundgerüst für eine spannende Etappe. Wie gesagt, die gestern war ja doch sehr schnell. Das ist vielleicht heute nicht zu erwarten, dass wieder 19 Fahrer in die Spitzengruppe wollen, sondern es ein bisschen ruhiger angeht, aber das Profil bietet auf jeden Fall Stoff dafür, dass vielleicht Valverde ja den Angriff aufs rote Trikot wagt. Der war ja ein bisschen sauer, nachdem er es um eine Sekunde verpasst hatte. Jetzt will er es vielleicht dann noch vor dem Wochenende, wo dann die Bergetappen warten, dann noch überstreifen.
Für wen es dann also positive Schlagzeilen nach der 12. Etappe gibt, das hört ihr dann morgen bei uns hier bei Radio Tour, dem täglichen Radsport-Podcast auf meinsportradio.de. Aber über positive Schlagzeilen der negativen Art müssen wir auch noch sprechen, denn ein Fahrer von Bahrain Merida, den hat's erwischt, der ist suspendiert worden, der wurde überführt, mit EPO gedopt zu haben, zumindest ist seine Blutprobe entsprechend positiv aufgefallen, ist schon ein bisschen länger her, Ende Juli war das. Konstantin Siuzu.
Ganz genau, der wurde gestern bekannt, dass er eben mit sofortiger Wirkung suspendiert wurde von seinem Team. Das ist ein ziemlich normales Verhalten. Die Dopingprobe des 36-Jährigen war am 31. Juli, also vor knapp einem Monat, genommen worden und hatte einen auffälligen Befund aufgezeigt. Es handelt sich laut UCI eben um Doping. Ich glaube, die B-Probe steht noch aus, aber ja, für ihn mit 36 sollte damit die Karriere beendet sein. Und es stand aber schon vorher fest, dass er eben auch sein Vertrag nicht verlängert wird. Und dieser Befund wird eben jetzt dafür sorgen, dass dann die Karriere auch vorbei ist. EPO ist ja jetzt nicht mehr so üblich in der heutigen Zeit, also auch ein bisschen altmodisch quasi diese Doping Vorgehensweise, möchte ich es mal nennen. Jetzt ist er eben suspendiert worden, wird wohl im Profiradsport keinen Platz mehr finden. Was dann an Strafen noch auf ihn zukommt, wird sich dann eben zeigen, wenn endgültig dieser EPO-Befund bestätigt ist und das Verfahren der UCI dann eben über die Bühne gebracht wurde. Aber aktuell steht eben fest, bei Bahrain Merida wird er in Zukunft nicht mehr fahren können. Das hat er sich mit dieser dummen Aktion dann doch wirklich versaut. Und man will natürlich auch dann gleichzeitig hoffen, dass das nicht irgendwie vom Team mit organisiert wurde. Danach sieht es aktuell nicht aus und deshalb wollen wir das auch nicht beschreien. Aber trotzdem keine schöne Schlagzeile, gerade weil es eben sich um ein World Tour Team handelt.
Teamchef Brent Copeland hat auch sofort klargestellt auf der Homepage der Mannschaft, dass man auf jeden Fall eine Null-Toleranz-Linie in Sachen Doping fahre, also das zu der Spekulation, dass es vielleicht auch vom Team organisiert sein könnte, so zumindest das offizielle Statement. Wir werden weiter dranbleiben, euch natürlich dann auch über den weiteren Verlauf der Untersuchung in Sachen CO2 dann auf dem Laufenden halten, hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Danke, Lukas.
Sehr gern.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.